Wir haben da vor kurzem damit begonnen, Moses Glaubenszeugnis zu betrachten, wie es uns hier in dieser Reihe der Glaubenszeugen und Glaubenshelden und Vorbilder in 1. Mose 11 vorgestellt wird. Wir haben schon gesehen, Moses Glaubenszeugnis ist vor allen Dingen von einer Sache geprägt. Sein Glaube ist ein furchtloser Glaube. Ein furchtloser Glaube. Furchtloser Glaube, Teil 2. Ja, so könnte man sagen, denkt, es geht einfach weiter, aber so einfach fällt es mir gar nicht mal unbedingt hier anzuknüpfen. Denn für mich selbst muss ich hier bekennen, ich habe gerade in diesen Wochen dazwischen, die jetzt waren über Mose und sein Glaubenszeugnis viel nachgedacht, habe mir sein Glaubensvorbild so ein bisschen neben mich gestellt und gemerkt, da fehlt noch so viel. Da ist so viel, was Mose mir und meinem schwachen Glauben voraus hat. Und es gibt kaum irgendeinen Aspekt seines Glaubens, wo ich mich neben ihm nicht wie so ein winziger kleiner Zwerg fühle. Es ging mir richtig zu Herzen und ich musste merken, oh, hier hast du wieder versagt. Dort. Mose hätte das anders gemacht. Und es hat mich richtig mitgenommen. Deshalb kann ich hier gar nicht so schwungvoll dynamisch einsteigen, sondern es ist echt demütigend zu sehen, was uns Mose hier für ein Vorbild hinterlässt. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Mich fordert dieses Vorbild sowas von heraus. Und so möchte ich, dass es auch einfach auf uns wirkt. Furchtloser Glaube. Und hören wir, was Gott uns heute Morgen zu sagen hat. Wir lesen noch einmal den ganzen Abschnitt über Mose von Vers 23 bis 29 in Hebräerbrief Kapitel 11. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt 3 Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war. Und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Denn er schaute auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Durch Glauben hat er das Pascha gefeiert und die Bestreichung mit Blut ausgeführt, damit der Verderber der Erstgeburt sie nicht antastete. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie über trockenes Land, während die Ägypter, als sie es versuchten, verschlungen wurden. Furchtloser Glaube. Wir haben beim letzten Mal bereits 2 Dinge dazu gehört. Vers 23, furchtloser Glaube versteckt den Segen, wo es hauptsächlich nochmal um den Glauben von den Eltern Moses ging. Und das zweite war, furchtloser Glaube verweigert die Sünde, Vers 24 bis 26. Heute folgen dann noch einmal 3 weitere Aspekte, worin sich Moses furchtloser Glaube zeigt. Ich fange jetzt mit drittens an, weil wir ja quasi in diesem gleichen Flow noch drin sind. Furchtloser Glaube verlässt die sichtbare Macht. Furchtloser Glaube verlässt die sichtbare Macht. Es geht dann um Vers 27. Wir haben bereits davon gelesen und gehört, wie Mose mit allem gebrochen hat, was die damalige Welt so zu bieten hat. Er war ja groß geworden am Hof des Pharao und er hätte jetzt als erwachsener Mann von der Tochter Pharaos auch förmlich adoptiert werden können, um dann auch rechtlich ihr Sohn zu sein und hatte damit alles offen, was man sich nur denken kann. Er hatte Optionen auf große Macht und Einfluss. Manche meinen, vielleicht hätte er sogar Pharao werden können, das wissen wir nicht sicher, aber durchaus denkbar. Ihm stand der Reichtum des Palastes offen und des königlichen Hofes, der Luxus, der dort gelebt wurde. Ich denke, gerade in diesen Tagen, ich weiß nicht, wer von euch schon mal etwas von den beiden Indern, Anand Ambani und Radhika Merchant, gehört hat. Klingen bei uns nicht die Namen, ne? Also, ihr werdet sie gleich kennenlernen und wenn ihr dann eure Zeitung lest oder wie man heute im Internet guckt, dann werdet ihr merken, ah ja, die feiern jetzt an diesem Wochenende Hochzeit. Ja? Und diese Hochzeit ist insofern besonders, man geht davon aus, es ist wahrscheinlich die teuerste Hochzeit, die in der Geschichte der Menschheit jemals stattgefunden hat. Die Schätzungen gehen von 100 Millionen bis 1 Milliarde Dollar, die die beiden ausgeben für ihre Hochzeit. Ich weiß nicht, was ihr für Budget habt, aber wahrscheinlich ein bisschen kleiner. Reicht auch, müsst ihr keine Sorge haben. Besser ihr heiratet unter dem Segen des Herrn als irgendwie so pompös. Aber das ist am Ende auch egal. Die haben so viel Geld, dass sie gar nicht wissen, wohin damit. Ja? Das spielt für sie keine Rolle. Und so ähnlich reich waren in der damaligen Zeit die Pharaonen. Ja, die hatten wirklich Reichtum, Schätze ohne Ende. Ja, man kann manches ja sehen an diesen Dingen, die man immer noch gefunden hat, von Tutanchamun zum Beispiel aus dem Grab, was da an Gold rumlag und in anderen Gräbern, die danach beraubt wurden, wissen wir, sie waren extrem reich. Aber Mose sagt, egal, darauf verzichte ich. Ich verzichte auf diesen Luxus, auf diesen Reichtum, auf diesen Wohlstand, auf all das, was mir die Welt zu bieten hat. Und am Hof des Pharao musstest du dir um nichts Sorgen machen. Da war alles. Und er verzichtete auf die Macht, die er damit verbunden auch bekommen hätte. Warum tut er das? Er verweigert sich diesem gewaltigen Sog von Macht und Reichtum, der ihn verschlingern will. Er verweigert es, weil es mit Sünde verbunden gewesen wäre. Er hätte seine Seele dafür verkaufen müssen. Die Pharaonen wurden damals als Götter verehrt. Das hätte man auch von ihm erwartet wahrscheinlich. Er hätte sich dem Götzendienst hingeben müssen und mit dem Volk Gottes brechen. Aber er hat verstanden, nein, das ist nicht gut. Es ist besser, ich bin beim Volk Gottes. Und das Volk Gottes waren damals Sklaven, die unter Unterdrückung gelebt haben, die Ziegel gebrannt haben für den Pharao und seine gewaltigen Bauten. Das ist so, wie wenn man sich vorstellt, dass dieser Anand Ambani, der reichste Mann Indiens und auch der reichste Mann Asiens ist, wenn er sagt, okay, ich verzichte, ich gehe in die Slums von Mumbai. So ähnlich war es bei Mose. Ich lasse diesen Palast mit all diesem Wohlstand hinter mir, ich gehe zu diesem Sklavenvolk. Unvorstellbar. Und wir haben schon gehört, dass genau das, was Mose tut, von einem weltlichen Standpunkt aus betrachtet, ist es so, dass Mose alles opfert, was die Welt zu bieten hat, für weltlich gesehen nichts. Aber von einem geistlichen Standpunkt aus betrachtet, opfert er nichts für alles. Und Mose wechselt dabei nicht nur die Gesellschaftsschicht von ganz oben nach ganz unten, sondern er verlässt auch Ägypten, das Land der Herrschaft des Pharao. Furchtloser Glaube verweigert die Sünde und verlässt auch die sichtbare Macht, den Bereich der Herrschaft der Sünde, wie wir es hier in Vers 27 lesen. Durch Glauben verließ er, also Mose, Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Durch seinen unerschütterlichen Glauben und durch seinen furchtlosen Glauben ist Mose völlig neu sortiert. Er verzichtet auf Macht und Reichtum und er entzieht sich selbst dem Einflussbereich der Herrschaft dieser sündenbeladenen Macht. Er geht von dort weg. Er geht aus Ägypten weg. Und er verlässt damit das modernste, wohlhabendste, fortschrittlichste, mächtigste Land seiner Zeit. Er verlässt das Land, in dem man die Herrscher als Götter verehrt, in einer götzendienerischen Weise. Und er tut dies gegen den Willen und ohne die Zustimmung des Pharao. Und seine Wut, also die vom Pharao, und sein Zorn beeindrucken ihn überhaupt nicht. Er fürchtet sich nicht vor ihm. Er hat einen furchtlosen Glauben. Dieser mächtigste Mann der Welt ist wütend auf Mose. Und Mose sagt, kann mir nichts anhaben. Jetzt diskutieren die Ausleger quer durch die Bank, egal in welchem Jahrhundert, egal welcher Herkunft und Glaubensüberzeugung, Woran denkt hier der Schreiber des Hebräerbriefs eigentlich, wenn es heißt, Mose verlässt Ägypten? Es gibt wenigstens zwei Ereignisse, die sehr gut denkbar sind. Das eine ist im Alter von 40 Jahren, als er aus Ägypten flieht. Er hatte damals ja diesen Ägypter erschlagen in diesem Streit und das wird bekannt und er verlässt Ägypten. Oder geht es darum, als Mose im Alter von 80 Jahren dann zusammen mit dem Volk Israel Ägypten verlässt? Beide Male bringt Mose großen Glaubensmut auf, beide Male verlässt er Ägypten, beide Male ist der Pharao zornig auf ihn. Wir lesen beim ersten Mal in 2. Mose 2, Vers 15, der Pharao hörte diese Sache, also dass er diesen Ägypter erschlagen hat, und suchte Mose umzubringen. Mose aber floh vor dem Pharao und hielt sich im Land Midian auf. Und beim zweiten Mal, dann 40 Jahre später, in 2. Mose 10, Vers 28, da sagt der Pharao zu Mose: Geh fort mit dir, nimm dich in Acht, tritt mir nicht noch einmal unter die Augen, denn an dem Tag, an dem du mir wieder unter die Augen trittst, wirst du sterben. Also der Pharao war beide Male total zornig, wütend auf Mose und hat ihm den Tod angedroht. Jetzt heißt es beim ersten Mal, als Mose aus Ägypten weggeht, er sei geflohen. Und wenn man das so liest, dann hat man vielleicht zuerst den Eindruck, ja, er hat diesen Ägypter erschlagen, er weiß, der Pharao wird es ahnden, er droht mir den Tod an und er flieht so in panischer Angst. Aus Angst vor dem Pharao. Ja? Aber das muss nicht unbedingt so gemeint sein. Das mag vielleicht beim oberflächlichen Lesen erstmal so klingen oder man denkt es sich vielleicht so. Aber wir lesen, und wer das möchte, kann es gerne mit aufschlagen, in Matthäus Kapitel 10, in einer anderen Begebenheit, Vers 26, dass Jesus seine Jünger auffordert: Fürchtet euch nun nicht vor ihnen. Also fürchtet euch nicht. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern: Habt keine Angst, fürchtet euch nicht. Und was ermahnt er sie drei Verse weiter vorne, in Vers 23? Wenn sie euch aber verfolgen in dieser Stadt, so flieht in die andere. Das heißt, er ermahnt die Jünger: Ihr braucht keine Angst haben, ihr sollt euch nicht fürchten, aber wenn ihr verfolgt werdet, dann flieht. Das heißt, furchtloser Glaube und die Flucht vor Verfolgung schließen sich nicht aus. Das ist kein Widerspruch. Das ist kein Gegensatz. Jesus hat es uns auch so vorgelebt. Ihr kennt vielleicht die Begebenheit, als Jesus in Nazareth ist, in Lukas 4, und dort in der Synagoge predigt, und am Ende sind sie dann doch so wütend auf ihn, dass sie ihn den Berg hinunterstürzen wollen, und er geht durch ihre Mitte weg. Oder etwas später in Johannes 8, Vers 39, das ist im Tempel in Jerusalem, lesen wir: Da hoben sie Steine auf, um sie auf ihn zu werfen, Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Er sagt nicht: Jetzt sterbe ich hier den Heldentod, weil es war nicht seine Zeit, sondern er verbirgt sich, er zieht sich zurück. Wir finden das auch an anderen Stellen, wo sich Jesus zurückzieht, als man Johannes den Täufer verhaftet zum Beispiel. Ja, wo Verfolgung droht, zieht sich Jesus zurück. Und er hatte ganz sicher furchtlosen Glauben, der mindestens so stark ist wie der Glauben Moses. Aber er entzieht sich der Verfolgung. Und so ist es also durchaus möglich, dass unser Vers Moses Flucht aus Ägypten, wo er sich dieser Verfolgung des Pharao entzieht, im Alter von 40 Jahren im Blick hat. Also dieses erste Mal, als er weggeht vor Pharao. Er entzieht sich seinem Zorn, er verlässt Ägypten. Wenn jetzt aber diese Stelle vielleicht auch an die 40 Jahre später denkt, als Israel unter der Leitung Moses aus Ägypten wegzieht, dann fragen sich viele: Ja, passt das denn überhaupt hier von der Reihenfolge, wie uns das hier berichtet wird? Wir lesen hier in Vers 27 davon, dass Mose aus Ägypten weggeht. Und dann in Vers 28 von dem Passafest. Aber das war ja vorher, bevor sie weggegangen sind. Und dann sagen viele: Naja, dann muss das ja auch vorher gewesen sein. Und dann war das eben, passt es nicht so gut. Aber auch das greift zu kurz, denn die Bibel erzählt nicht immer alles in chronologischer, also in zeitlicher Reihenfolge. Wir haben das tatsächlich hier ein paar Verse weiter vorne, in Vers 21, wer es genau nachprüfen will, da hat der Schreiber hier in diesem Kapitel auch schon die zeitliche Reihenfolge ein bisschen auf den Kopf gestellt. Dort wird zunächst davon berichtet, wie Jakob die Söhne Josef segnet, was im ersten Buch Mose in Kapitel 48 steht und auch da stattfindet. Und danach schreibt er von Josefs Anbetung auf der Spitze seines Stabes, was aber vorher stattgefunden hat in Kapitel 47 in 1. Mose. Also auch hier in diesem Vers hat er die Reihenfolge umgedreht. Das ist hier durchaus denkbar, dass das hier auch der Fall ist. Man fragt sich, ist jetzt vielleicht nicht so super wichtig, aber vielleicht für den einen oder anderen auch mal eine Hilfe nachzudenken, nicht immer Dinge gleich so schnell zu nehmen, weil irgendjemand sagt, manche Sachen muss man wirklich dreimal umdrehen, um alles zusammenzukriegen. Und mir scheint das tatsächlich naheliegend, weil unser Schreiber das hier auch so unspezifisch sagt, dass er einfach beides zusammenzieht. Beides mal, als sich Mose aus Ägypten, aus der Herrschaft Pharaos hinausbegibt, sowohl als er mit 40 Jahren vor ihm flieht nach Midian, als dann auch mit 80 Jahren dem Volk Gottes vorangeht. Und er nimmt das einfach zusammen. Beide Male hat Mose genau diesen Glaubensschritt getan. Er ist furchtlos und unerschrocken, hat er sich diesem Machtbereich des Pharaos entzogen. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht. Er hat das im Grunde zweimal wenigstens getan. Mose hat mit Pharao abgeschlossen. Seine Herrschaft, seine Macht, die beeindrucken ihn nicht. Und nochmal, er ist damals der mächtigste Mann dieser Welt. Und Mose sagt, ja, beeindruckt mich nicht, habe ich keine Sorge. Dein Zorn interessiert mich nicht. Mose hat einen furchtlosen Glauben. Und er entzieht sich diesem Herrscher und seiner Herrschaft. Und es ist eine Herrschaft der Sünde. Mose glaubt furchtlos. Und er tut das nicht ohne Grund. Das wird uns hier eben auch noch genannt. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Als sähe er den Unsichtbaren. Und Moses Glaube sieht mehr, als unser natürliches Auge sehen kann. Und in seinem Glauben lebt er, was zu Beginn dieses Kapitels ja schon mal benannt wurde. Erinnert euch wahrscheinlich an Vers 1 hier in Hebräer 11. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Gott ist nicht sichtbar. Wir können Gott nicht sehen. Und wenn wir die Augen aufmachen und um uns gucken und in den Himmel gucken, wir sehen Gott nicht. Er ist unsichtbar. Und da geht es Mose nicht anders als uns. Gott entzieht sich unserer menschlichen, unserer physikalischen, natürlichen Wahrnehmung. Und daran gibt es auch keinen Zweifel. Niemand hat Gott je gesehen, heißt es in Johannes 1, Vers 18. Mit Ausnahme des Sohnes. Oder in 1. Timotheus 6, Vers 15 und 16, dort wird von Gott gesagt, dass er der König der Könige und der Herr der Herren ist, der allein Unsterblichkeit hat und ein unzugängliches Licht bewohnt, den keiner der Menschen gesehen hat, auch nicht sehen kann. Wir können Gott nicht sehen. Jetzt heißt es hier, Mose blickt im Glauben auf den Unsichtbaren. Und er guckt nicht ins Nichts, es ist ein anderes Sehen. Und hier bei Mose müssen wir auch dazu sagen, es geht jetzt nicht darum, Mose hat wirklich ganz besondere Gotteserfahrungen noch gemacht, die keiner von uns so kennt. Er hat diesen brennenden Dornbusch gesehen. Er war später am Sinai und hat dort ist Gott auf dem Berg begegnet. Er ist in diesem Zelt der Begegnung, wo er hinterher mit solch strahlendem Gesicht rauskommt, dass man ihn bedecken muss, weil er zu sehr leuchtet. Ja? Aber daran ist hier nicht gedacht. Mose ist hier ein ganz normaler Mensch wie du und ich. Er kann Gott nicht sehen. Und jetzt heißt es hier, er blickt auf ihn. Mit seinem geistlichen Auge, in seinem Glauben schaut er auf ihn, den Unsichtbaren. Und wenn du es hier genau nimmst und das genau übersetzt, dann muss es heißen, er schaut auch beharrlich dahin, andauernd hin, unverwandt darauf hin. Ja, es ist nicht nur so mal kurz hingeguckt, sondern er schaut ständig auf diesen Unsichtbaren. Er hat ihn immer vor Augen. Ihm ist Gott stets vor Augen, obwohl er ihn nicht sehen kann. Aber geistlich gesprochen, im Glauben blickt er permanent, ständig, dauernd auf den unsichtbaren Gott, als sähe er ihn. Luther hat es mal so schön auf den Punkt gebracht und bemerkt hierzu, das nämlich ist des Glaubens Eigenschaft, wie vor dem gesagt worden ist. Sehen, was keiner sieht. Und nicht sehen, was jeder sieht. Mose sieht Gott. Und nicht diese blasse, vergängliche Macht und Herrlichkeit des Pharao. Er sieht Gott, den Unsichtbaren. Und er lässt sich nicht von dem Prunk und der Macht dieses sterblichen Königs blenden. Das ist furchtloser Glaube, wie ihn uns Mose vorlebt. Er sieht nicht dieses Vergängliche, diese irdische Herrlichkeit, sondern er sieht den Unsichtbaren. John Owen sagt, es gibt nichts, was der Glaube nicht überwinden kann, solange er die Macht Gottes und seine Treue in seinen Verheißungen klar im Blick hat. Und so hat Mose Ägypten, den Pharao, die Macht und die Herrlichkeit am prunkvollen Hof in Ägypten überwunden und hinter sich gelassen. Furchtloser Glaube verlässt die sichtbare Macht. Furchtloser Glaube entzieht sich dieser Herrschaft der Sünde. Ein viertes, furchtloser Glaube verbirgt sich hinter Gnadenblut. Jetzt hat gerade in dem, was wir gehört haben, Mose sehr aktiv Widerstand geleistet gegen das, was ihn vereinnahmen will. Diese Macht, dieser Reichtum, dieser Einfluss des Pharao, seine Herrschaft. Ja? Er hat gesagt, ich schließe ab damit, ich verlasse das, ich wehre mich gegen diesen Zorn. Ich entziehe mich diesem Einfluss. Sehr aktiv, sehr offensiv widersteht er der Macht des Bösen. Aber furchtloser Glaube hat auch noch seine defensive Seite. Furchtloser Glaube verbirgt sich hinter Gnadenblut. Vers 28. Durch Glauben hat er das Passah gefeiert und die Bestreichung mit Blut ausgeführt, damit der Verderber der Erstgeburt sie nicht antastete. Mose, der Befreier des versklavten Volkes in Ägypten, tritt mehrmals vor den Pharao. Und er fordert die Freilassung von Gottes Volk. Und von Anfang an hat er den Auftrag von Gott erhalten, und wir können das ja mal ein bisschen mit reingucken in 2. Mose, Kapitel 4. Auch das ist beeindruckend, denn das steht nicht am Ende, sondern schon vorweg in Kapitel 4, bevor es dann eigentlich so richtig zur Sache geht, dass ihm Gott schon von vornweg sagt, was passieren wird. Und du sollst zum Pharao sagen, so spricht der Herr, mein erstgeborener Sohn ist Israel. Und ich sage dir, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Und jetzt die Warnung. Bereits hier am Anfang. Wenn du dich aber weigerst, ihn ziehen zu lassen, siehe, dann werde ich deinen erstgeborenen Sohn umbringen. Wie gesagt, lasst uns ruhig mal so ein bisschen den Finger drin hier. Und dann kommt es zu einer gewaltigen Auseinandersetzung. Und ich glaube, die meisten von uns haben das so ein bisschen vor Augen, was in den nächsten Kapiteln folgt. Mose geht immer wieder zu Pharao und kündigt ihm an, Pharao, lass das Volk ziehen. Sonst passiert was Schlimmes. Und es kommen 10 Plagen. Wenn wir uns vor unserem inneren Auge mal zählen, vielleicht schaffen wir ungefähr 5, 6, 7, 8. Ich weiß nicht, wie gut wir sind, aber es kommen 10 Plagen. Ja, manche kennen die vielleicht auch ganz gut. 9 haben sich bereits ereignet. Das Wasser wird zu Blut. Frösche. Mücken. Stechfliegen. Viehpest. Geschwüre, Hagel, Heuschrecken, Finsternis. Furchtbare Plagen kommen über das Land. Bei manchen dieser Plagen wird das Volk Gottes auffällig ausgespart. Bei manchen lesen wir da nichts von. Also die Israeliten, die da in diesem Teil Goschen leben, da passiert dann nichts. Nicht bei allen wahrscheinlich, aber bei vielen. Aber Gott schützt sein Volk, das er liebt. Bei manchen Plagen ist es tatsächlich so, dass Leute in Ägypten begreifen, hier ist Handlungsbedarf, wir müssen was tun. sonst passiert uns was Schlimmes. Zum Beispiel bei der siebten Plage, dem Hagel. Finde ich sehr spannend, wenn ihr da mal mit reinguckt in Kapitel 9, Vers 19. Nun sende hin und bring dein Vieh in Sicherheit und alles, was du auf dem Feld hast, das sagt Mose zum Pharao, alle Menschen und Tiere, die sich auf dem Feld befinden und nicht ins Haus gebracht werden, auf die wird der Hagel fallen und sie werden sterben. Wer nun unter den Dienern des Pharao das Wort des Herrn fürchtete, der ließ seine Knechte und sein Vieh in die Häuser flüchten. Wer aber das Wort des Herrn nicht zu Herzen nahm, der ließ seine Knechte und sein Vieh auf dem Feld. Und dann sind sie gestorben. Aber es gab solche, die gemerkt haben, oh, jetzt haben wir schon 6 Plagen hinter uns, es ist ernst. Und diesen Gott gibt es wirklich. Wir verbergen uns. Aber der Pharao selbst ist von Anfang an total verstockt. Ab und zu gibt er mal so ein bisschen nach, um es gleich wieder rückgängig zu machen. Aber letztendlich ist klar, Gott will diesen verstockten Pharao gebrauchen, um an ihm seine Macht zu erweisen, wie es in Römer 9 Vers 17 bis 18 heißt. Die Schrift sagt zum Pharao, eben hierzu habe ich dich erweckt, damit ich meine Macht an dir erweise und damit mein Name verkündigt wird auf der ganzen Erde. Also nun, wen er will, dessen erbarmt er sich und wen er will, verhärtet er. Und so kommt es schließlich zu der 10. Plage in Kapitel 11 in 2. Mose, wo sie angekündigt wird ab Vers 4. So spricht der Herr, um Mitternacht will ich ausgehen und mitten durch Ägypten schreiten, dann wird alle Erstgeburt im Land Ägypten sterben. Von dem Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron sitzt, bis zum Erstgeborenen der Sklavin hinter der Handmühle, sowie alle Erstgeburt des Viehs, da wird es ein großes Jammergeschrei im ganzen Land Ägypten gegeben, wie es noch keines gegeben hat und es auch keines mehr geben wird. Aber gegen keinen von den Söhnen Israel wird auch nur ein Hund seine Zunge spitzen. Vom Menschen bis zum Vieh, damit ihr erkennt, dass der Herr einen Unterschied macht zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Diese 10. Plage ist gewaltig, aber sie ist auch anders. Jetzt ist es so, dass das Volk Gottes nicht einfach so geschützt bleibt. Ja, bei den anderen Plagen war es manchmal so, dass es dann heißt, im Land Goschen, da war keine Finsternis, sonst war das Land finster. Aber jetzt müssen sie etwas tun. Sie müssen etwas tun, um sich vor Gottes Zorngericht zu schützen. Jede Familie soll ein einjähriges, männliches, fehlerfreies Lamm nehmen und es schlachten. Und von diesem Blut des Tieres etwas an die Türpfosten und an die Oberschwelle streichen. Also oben den Sturz über der Tür. Und nur so, nur dann, wenn das gemacht wird, wird das Volk auch geschützt sein. Hier in Kapitel 12, die Verse 12 und 13. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen, vom Mensch bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens will ich ein Strafgericht vollstrecken, ich der Herr. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Was für ein eigenartiger Auftrag. Warum soll man jetzt hingehen, ein Lamm schlachten, eins von den Besten, und Blut an die Tür schmieren? Und vielleicht merkt ihr hier, jetzt ist es auch allmählich soweit, es ist jetzt nicht mehr nur Moses Glaube gefragt, jetzt ist das ganze Volk gefragt. Es reicht nicht, dass Mose im furchtlosen Glauben vorangeht, jetzt müssen alle mitmachen. Zuerst glauben Moses Eltern, sie geben diesen Glauben im Besonderen auch an ihren Sohn Mose weiter. Und schließlich ist das ganze Volk gefordert, im Glauben zu handeln. Aber was sollen sie jetzt da Seltsames tun? ein kostbares Lamm schlachten, Blut an die Türpfosten schmieren. Das Ganze noch begleitet von einer äußerst merkwürdigen Feier. Das könnte man jetzt im Detail ansehen. Diese Pascha-Feier, die soll dann auch später in Erinnerung alljährlich wiederholt werden. Wenn man nochmal an diese siebte Plage zurückdenkt, ja, also da ist Hagel angekündigt, da fallen riesig große Hagelkörner vom Himmel und wer nicht aufpasst, wird erschlagen. Versteckt euch im Stall, geht ins Haus, passiert euch nichts. Ist irgendwie logisch, oder? Aber was jetzt? Hier soll man Tier schlachten, Blut irgendwo hinstreichen. Hier ist jetzt tatsächlich Glaube und Glaubensgehorsam gefordert. Das Volk Israel, einschließlich Mose, verstanden wahrscheinlich nicht, mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht, die ganze Bedeutung dieser Zeremonie. Aber sie wussten, es ist Teil von Gottes Plan. Gott verlangte es, dass sie es tun und sie gehorchten. Mose fügt sich Gottes Fürsorge und Vorsorge und er akzeptiert Gottes Vorkehrung, egal wie seltsam und sinnlos sie dem menschlichen Verstand erscheinen mögen. Weil verstandesmäßig kannst du da nichts mehr erklären. Und durch diese Glaubenstat ist das Volk geschützt vor dem Verderber, heißt es hier. Jetzt wieder zurück in Hebräer 11. Durch den Glauben hat er das Passa gefeiert und die Bestreichung mit Blut durchgeführt, damit der Verderber die Erstgeburt nicht antaste. Furchtlos verbirgt sich Gottes Volk hinter diesem Gnadenblut des Passalams. Hinter diesem Blut, hinter diesen vom Blut beschmierten Türpfosten sind sie sicher vor Gottes Zorngericht. Wenn wir den Hebräerbrief lesen und wir haben schon ein ganzes Stück hinter uns, dann sehen wir, dort wird der Sühnetod Jesu fast durchweg mit dem Opfer am Versöhnungstag in Verbindung gebracht, dem Yom Kippur. Aber sein Blutvergießen an unserer Stadt ist auch die Erfüllung dieses Passahlammes. Das wird ja nicht im Tempel geopfert, sondern zu Hause, privat, in den Familien. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 7, bringt Paulus das zusammen. Dort sagt er, fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, wie ihr ja bereits ungesäuert seid, denn auch unser Passahlamm, Christus, ist geschlachtet. Also wir finden durchaus diese Verbindung, dass Christus auch das vollkommene Passahlamm ist. Und ihr erinnert euch, als Jesus am Vorabend vor seiner Kreuzigung mit seinen Jüngern zusammen ist, wo dann auch das Abendmahl eingesetzt wird. Dort feiern sie in Erinnerung an den Auszug aus Ägypten das Passafest. Genau dieses Fest. Und wir können das ja gerade vielleicht auch heute mal aufschlagen im Lukas-Evangelium, Kapitel 22. Ab Vers 14. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Pascha-Mahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch und dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Das ist nicht der Abendmahlskelch. Hier bei Lukas kommt noch ein weiterer, es gibt noch mehr in dieser Passa-Zeremonie. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. Und er nahm Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Mein Blut, das für euch vergossen wird. In dem neuen Bund, dieses neue Bundesblut ist auch das Blut des Passahlamms, das uns vor dem Zorn Gottes schützt. Und ist das nicht auch eine äußerst seltsame Feier, dieses Abendmahl mit Wein und Brot. Und Jesus sagt, es ist mein Leib und mein Blut. Und wenn wir in der Kirchengeschichte so die ersten Jahrhunderte ansehen, dann war das auch total schwierig für die Menschen von außen, die gewusst haben, Christen machen so eine komische Feier. Die haben das überhaupt nicht verstanden. Da wurde auch ganz viel verdreht, was Christen da machen. Und auch in der nominellen Christenheit gibt es unglaublich viel Seltsames dazu, wie in der römischen Kirche, wo man denkt, dass das Brot wird wirklich zu Jesus und der Wein wird wirklich zu Blut Jesu bei dieser Verwandlung und trägt dann auch sozusagen das Heil in sich, was überhaupt mit dem Abendmahl am Ende nichts zu tun hat. So war das weder beim Paschamahl, noch ist es so am Mahl des Herrn. Aber der Herr lädt uns ein, mit ihm Mahl zu halten. An seinem Tisch empfangen wir im Glauben und im Vertrauen auf ihn, auf seinen einmaligen Sühnetod, das Brot und den Wein. Von außen betrachtet sieht das äußerst seltsam aus, wie so eine Paschafeier, auch seltsam war. Es ist für die Unwissenden mehr als eigenartig, aber für uns, die wir uns im furchtlosen Glauben hinter dem Gnadenblut Jesu bergen, ist es ein besonderer Moment der Glaubensstärkung, der innigen Gemeinschaft mit Christus, der in diesem Mahl auch in besonderem Maße gegenwärtig ist. Das, was Gott der Gemeinde durch diese Verordnung für immer beibringen möchte, ist, dass wenn wir nicht mit dem Blut Christi unseres Passahlammes besprengt werden, es kein anderes Mittel gibt, das uns vor dem ewigen Zorn Gottes bewahren kann. Furchtloser Glaube birgt sich hinter dem Gnadenblut und dem neuen Bund, hinter dem vollkommenen Gnadenblut Jesu. Und das wollen auch wir im Glauben tun, indem wir uns durch den Sühnetod Jesu und durch sein Gnadenblut besprengen und reinigen lassen. Und das erinnern und bekennen und feiern und erleben wir auch, wenn wir das Mahl des Herrn zu uns nehmen und vom Kelch des neuen Bundes trinken. Und ein fünftes: furchtloser Glaube vertraut auf den Unsichtbaren. Ein letzter großer Glaubensbeweis aus dem Leben Moses zeigt uns, wie er und das Volk mit ihm sich im furchtlosen Glauben völlig und ganz dem Unsichtbaren, wie in Vers 27 genannt wird, anvertrauen. Furchtloser Glaube vertraut dem Unsichtbaren. Nachdem diese 10. Plage vorüber ist, und es ein bitteres Wehklagen gibt in Ägypten über den Tod der Erstgeburt. In jedem Haus, auch beim Pharao, auch in den Ställen, überall sterben Menschen, sterben Tiere. Und Gottes Zorn ergießt sich über dieses Volk. Da jagt Pharao das Volk Israel förmlich aus dem Land hinaus und sagt, geht. Und auf ihrem Weg in das verheißene Land zieht so das Volk aus Ägypten aus, hinter der der Feuer- und Wolkensäule hinterher. Aber da dauert es gar nicht so lange, da sind sie auf einmal so kurz vor einem Meer, vor dem Roten Meer. Sie stehen da und es geht nicht mehr weiter. Und auf einmal drehen sie sich um und sie sehen, oh, Pharao hat sich's doch anders überlegt. Auf der anderen Seite kommt der Pharao, der sagt, hier, ich Idiot, warum lasse ich meine Sklaven ziehen? Ich hole sie mir wieder. Und jagt mit seiner Streitmacht dem Volk Israel hinterher. Und sie stehen da so quasi in der Zwickmühle und haben schon Angst, aufgerieben zu werden zwischen dem Meer und der Wüste und dem Pharao und seinen Truppen. Ist das jetzt das Ende? Werden sie jetzt von diesen mächtigen Truppen, von dieser gewaltigen Streitmacht des Pharao niedergemacht werden? Wir haben es vorhin schon im Psalm 77 gelesen, auch gesungen. Da greift Gott in seiner Allmacht ein und er schafft seinem verzweifelten Volk einen wunderbaren Ausweg, von dem wir auch hier in Vers 29 lesen. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer, wie über trockenes Land, während die Ägypter, als sie es versuchten, verschlungen wurden. Wow. Keine noch so große Macht und das ägyptische Heer, die ägyptische Streitmacht war in jener Zeit das Nonplusultra militärischer Macht. Noch Naturgewalten wie diese Meeresfluten können den Weg der Israeliten in die Freiheit aufhalten, den sie als Glaubende gehen, den sie im Vertrauen auf den Herrn gehen. Die furchtbarsten und erschreckendsten Situationen bringen die, die im Glauben an den Herrn leben und auf ihn vertrauen, noch nicht mal aus der Ruhe. Und hier fühlt man sich wieder so klein. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht das so. Aber denkt mal an Noah. Um ihn herum, er trinkt die ganze Welt in einer Flut und er ist sicher in der Arche. Oder David, der furchtlos Goliath entgegentritt. Das israelitische Heer zittert und fürchtet sich, aber er vertraut auf den Herrn und hat furchtlosen Glauben und tritt diesem Goliath entgegen. Weder Feuer noch Löwen schrecken Daniel und seine Freunde. Und wie viele Märtyrer haben im Lauf der Geschichte diesen selben furchtlosen Glaubensmut bewiesen? Keine Angst vor noch so großer Gefahr, wenn ich auf Gottes Seite bin. Und gewiss, all diese Zweifel, all diese Ängste, die wir als Menschen erleben, die sind letztlich ein Ausdruck unseres Glaubensmangels. Jesus mahnt das öfter mal bei seinen Jüngern an, ihr Kleingläubigen. Er sagt, ihr Kleingläubigen. Ja, da stillt er den Sturm oder zieht Petrus wieder aus dem Wasser, als er fast ertrinkt. Du Kleingläubiger. Aber um solche Ängste zu vertreiben, muss man eben auch Glauben erlangen und ihn gebrauchen. Und dieser Glaube, wenn er denn dann da ist und sich auch uns voll erfüllt und diese Furchtlosigkeit erreicht, dann erhebt er uns Menschen über uns selbst und erfüllt uns mit einem übermenschlichen Geist, der sich über Verstand und Vernunft und über das menschliche Verfassungsvermögen überhebt bis hin zum Thron Gottes. Das ist gewaltig, was uns Mose mit dem Volk Gottes hier vorlebt. Glaube kann einen Weg zur Rettung durch große Tiefen finden, er kann einen Durchgang zum Leben durch Tod und Grab finden, er kann den Himmel sehen, wenn wir mitten im Roten Meer stehen. Furchtloser Glaube vertraut auf den Unsichtbaren und übersteht unbeschadet die größte Gefahr. Wie herrlich. Aber dieser Abschnitt schließt mit einer Warnung. Durch Glauben gingen sie durchs Rote Meer wie über trockenes Land, während die Ägypter, als sie es versuchten, verschlungen wurden. Anmaßung führt ebenso ins Verderben, wie der Glaube rettet. Die Ägypter sehen, wow, das Meer ist weg, trockenes Land, die Israeliten sind schon ein bisschen voraus, aber wir hinterher. Sie sehen den Weg, der durchs Meer führt, aber sie sehen nicht die Hand des Unsichtbaren, der diesen Weg geschaffen hat. Und in ihrem überheblichen Stolz vertrauen sie auf Ross und Wagen und reiten geradewegs in ihr Verderben. Der Weg des Heils für die gläubigen Israeliten ist der Weg des sicheren Untergangs für die Verstockten, die ihnen hinterherkommen. Und wisst ihr was? Das erinnert mich auch an die Warnung, die Paulus dem Abendmahl mitgibt. In 1. Korinther 11, Vers 27 bis 30. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. Der Mensch prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch, denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein Gutteil entschlafen, gestorben. Paulus warnt uns davor. Wenn du nicht an Jesus glaubst, wenn du nicht im Gottvertrauen lebst, wenn du keine lebendige Beziehung zum Herrn hast, wenn du ein Ungläubiger bist, denke nicht, dass du einfach an dem Mahl des Herrn teilnehmen kannst. Das ist dir zum Gericht. Hüten wir uns davor, anmaßend zu sein. Gott hat sein Volk auf außergewöhnliche Weise einen Weg durchs Rote Meer gebahnt. Aber das ist außergewöhnlich. Wenn wir heute zum Roten Meer kommen, können wir ziemlich sicher sein, es ist da und es bleibt da. Und wenn wir reingehen, kriegen wir nasse Füße, da ist kein trockener Weg. Aber in dieser außergewöhnlichen Situation hat Gott außergewöhnlich eingegriffen und ihnen einen trockenen Pfad bereitet. Gott rettet sein Volk auf diese außergewöhnliche, übernatürliche, aber einmalige Weise hier an dem Roten Meer, vor den Ägyptern, die ihnen nachjagen. Und die anmaßenden Ägypter, die ihnen folgen, werden ertränkt. Aber wir sollen dennoch gewarnt sein, es nicht zu versuchen, dass wir außergewöhnliche Werke tun oder erwarten, ohne Gottes besondere Zusicherung. Denn ein besonderer Glaube erfordert eben auch eine besondere Verheißung, neben der allgemeinen Verheißung Gottes in Christus. Wir können nicht denken, dass diese übernatürlichen Wunder selbstverständlich geschehen müssen. Furchtloser Glaube vertraut auf den Unsichtbaren, und in diesem furchtlosen Glauben gebrauchen wir die Mittel, die der Herr uns gegeben hat, um im Glauben ihm nachzufolgen, um im Glauben zu leben und im Glauben zu wachsen. Wir lesen Gottes Wort, wir hören auf Gottes Wort, wir beten, wir kommen als Gemeinde zusammen, um Gemeinschaft der Heiligen zu erleben. Wir gebrauchen die Sakramente, die uns zur Stärkung des Glaubens gegeben sind. Das sind die normalen Mittel, die uns Gott gegeben hat, die er uns gibt, um uns im Glauben zu stärken und uns zu bewahren. Wir dürfen gewiss sein, dass Gott in diesen und durch diese Mittel wirkt, und in außergewöhnlichen Situationen greift er mitunter auch mal außergewöhnlich ein, übernatürlich ein, aber das bleibt ihm überlassen, wann und wo und wie er das tut. Hierfür haben wir keine Verheißung, auf die wir uns stützen könnten. Hüten wir uns davor, in anmaßender, überheblicher Weise zu handeln wie die Ägypter. Es ist uns eine große Warnung. Aber fürchtet euch nicht, glaubt nur. Moses furchtloser Glaube dient uns bis heute als ein leuchtendes Vorbild. Sein Gottvertrauen sollte uns anspornen, es ihm gleich zu tun und vorbehaltlos uns dem unsichtbaren Gott anzuvertrauen und ihm, dem Unsichtbaren, stets vor Augen zu haben. Angst auf der anderen Seite ist eine der wirksamsten und häufigsten eingesetzten Waffen Satans. Wir haben Angst davor, dass wir vielleicht für komisch gehalten werden, dass wir vielleicht uns unbeliebt machen, dass wir einen schlechten Ruf bekommen. Wir haben Angst vielleicht vor Kritik von Menschen, was auch immer. Mose überwindet diese Angst und mit ihm auch das ganze Volk Gottes. Er überwindet diese Angst gegenüber dem Pharao und seinem Machtzugriff. Er überwindet diese Angst, indem er sich bei Gott und hinter seinem Blut birgt. Er überwindet diese Angst, indem er selbst diese gewaltigen Weg durch das Rote Meer geht. Mose widersetzt sich der Herrschaft des gottlosen Pharao und flieht dem Machtbereich der Sünde. Das sollen auch wir tun, wie uns Jakobus warnt oder mahnt: Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, und er wird von euch fliehen. Und so lasst auch uns den Verlockungen zur Sünde widerstehen. Lasst uns aus diesem Machtbereich, dem Einflussbereich der Herrschaft der Sünde herauskommen. Das mag bei jedem ein bisschen anders sein. Der eine oder andere hat vielleicht muss vielleicht ab und zu mal sein Handy oder seinen Computer weglegen, weil zu viele Dinge auf ihn einströmen, die ihn gefangen nehmen wollen. Vielleicht seine Gedanken, seine Blicke, seine Emotionen in eine Richtung lenken, die nicht gut ist, die sündig ist. Andere werden vielleicht durch Werbung gelockt, mit hübschen Dingen, die sie begehren sollen, die vielleicht noch nicht mehr sündig sind an sich. Aber du brauchst sie auch nicht unbedingt. Und allmählich fängt so das 10. Gebot an, hochzukommen. Ja, begehre nicht Dinge, die du nicht haben sollst. Widerstehe. Und wahrscheinlich hat jeder von uns irgendein anderes Schlachtfeld, auf dem er unterwegs ist. Aber eines ist uns allen gleich. Lasst uns aktiv diesen Versuchungen des Teufels widerstehen. Und lasst uns zu Christus fliehen. Und lasst uns bei ihm Schutz und Halt und Sicherheit finden. Er allein ist unser Heiland. Er allein ist unsere Hoffnung. Er allein ist unser Schutz. Auch dazu sagt Jakobus: Unterwerft euch Gott, widersteht dem Teufel, und er wird von euch fliehen, und naht euch Gott, und er wird sich euch nahen. Wie herrlich ist auch das gerade im Abendmahl, wo wir uns Christus nahen, wo wir noch einmal auch dieses erleben: Jesus, ich berge mich bei dir. Bei dir bin ich sicher, bei dir bin ich geschützt, wie die Israeliten hinter diesem blutbestrichenen Türpfosten. Und genau das wollen wir tun, wenn wir an den Tisch des Herrn treten, um mit ihm Mahl zu feiern. Aber furchtloser Glaube besteht auch die Glaubensprüfung. Gottes Volk ist am Ufer des Meeres, nicht am Ende. Und in unseren Glaubensprüfungen, die wir erleben, da sind wir manchmal so an dem Punkt, dass wir denken: Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Aber Gott hat einen Weg. In uns in furchtlosem Glauben und unerschütterlichem Gottvertrauen können wir auch schier unüberwindbare Hürden überwinden. John Trapp hat sehr schön kommentiert: Glaube wird sich durch Alpen scheinbar unüberwindlicher Schwierigkeiten fressen und unerwartete Ausgänge finden. Das ist, was der Glaube tut. Und manchmal kommt es so von allen Seiten. Vielleicht nicht so krass wie bei Hiob, aber doch so viel. Hier passiert etwas Schlimmes. Da stirbt vielleicht jemand, da verliert man irgendwo Geld oder hat ein Problem, das Auto geht kaputt. Keine Ahnung, was auch immer, all diese Dinge. Auf einmal kommen sie von allen Seiten, auf einmal, man weiß gar nicht mehr, wie geht's noch weiter. Aber Gott hat einen Weg, wenn wir im Glauben uns ihm anvertrauen. Jesus hat einen Weg, wie für sein Volk am Roten Meer. Er möchte, dass wir uns ihm ganz anvertrauen. Und diese Glaubensprüfung besteht darin, uns Gott anzuvertrauen, wenn alles, was wir haben, seine Verheißungen sind. Wenn sich die Wassermassen um uns herum auftürmen und Probleme und Gefahren uns zu überwältigen drohen, dann wird der Glaube auf die Probe gestellt und der Herr hat besondere Freude daran, uns dann seine Treue, seine Liebe und seine Macht zu zeigen. Wenn wir uns auf nichts anderes als auf seine Verheißung verlassen, dann ist seine Hilfe am nächsten. Gottes Gegenwart am trostreichsten für diejenigen, die im Glauben an ihn leben. Lass uns so dieses herausfordernde, aber auch ermutigende Glaubenszeugnis von Mose zum Vorbild nehmen. Und lasst uns beharrlich auf den hinsehen, den wir nicht sehen können, auf den Unsichtbaren sehen und uns einander im Glauben ermutigen, auf ihn zu vertrauen und im furchtlosen Glauben den Herausforderungen und Anfechtungen entgegentreten, die uns das Leben mitbringt. Im Glauben an Jesus brauchen wir davor keine Angst zu haben. Und das ist ein Trost. Wie herrlich hat uns Mose das vorgelebt. Möge der Herr heute auch gerade dieses Mal des Herrn dazu gebrauchen, uns in diesem Glauben an ihn zu stärken und aufzuerbauen. Der Herr schenke uns dazu viel Gnade. Amen.